Also Rhetorik ist natürlich sehr breit und hat ein großes Instrumentarium. Mhm. Aber es gibt drei Kategorien, die schon Aristoteles geprägt hat vor über 2500 Jahren und die tatsächlich, und das finde ich ist, wenn wir mal irgendwie über innovative Ideen nachdenken, war das eine sehr innovative und nachhaltige Idee, weil diese drei Kategorien, die sind immer noch gültig für überzeugende Kommunikation.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Zukunftszeichen Podcast. Alles nur Rhetorik? Fragezeichen. Mein Name ist Stefan Lingner. Heute zu Gast bei Zukunftszeichen ist Anna Tomfer. Sie leitet beim Weltethos-Institut in Tübingen die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit und ist Mitgründerin der Rescom Academy. Mit ihr möchte ich über das Weltethos-Institut und deren Aufgaben sprechen. In diesem Zusammenhang anschauen, was glaubwürdige und verantwortungsvolle Kommunikation ausmacht und verstehen, was Rhetorik in seinen drei Grundkategorien mit strategischer Kommunikation von heute zu tun hat. Spannung garantiert. Hallo Anna, herzlich willkommen.
Hallo, ich freue mich total hier zu sein.
Klasse.
Vielen Dank für die Einladung.
Ja, ich freue mich auch auf das Gespräch. Wir hatten uns ja beim BVIK, glaube ich, vor gut einem Dreivierteljahr kennengelernt. Da hast du auch einen Vortrag gehalten. Und vielleicht kannst du dich kurz unseren Hörern vorstellen.
Ja, total gerne. Also ich bin Anna Tomfer, aber oft auch gerne einfach Anna.
Für mich auch einfacher, genau.
Für dich auch einfacher, Anna. Genau. Der Nachname bringt manchmal Komplikationen mit sich. Genau, und ich habe Rhetorik und Soziologie studiert in Tübingen und in Frankfurt und arbeite seit 2017, ja, Zeit vergeht, mittlerweile am Weltethos-Institut, war vorher bei einer kleinen Full-Service-Agentur tätig, im Bereich Content-Marketing, im Automotive-Bereich und habe irgendwann das Gefühl bekommen, ich möchte vielleicht ein bisschen was Sinnvolleres noch machen und dem Thema Ethik in der Kommunikation noch mal weiter nachgehen, weil mich das im Studium sehr beschäftigt hat und mache jetzt beides. Also einerseits praktisch leite ich eben Presse- und Öffentlichkeitsarbeit und arbeite auch in, also als Kommunikationsleiterin sozusagen ganz aktiv, aber beforsche auch gleichzeitig den Gegenstand, in dem ich arbeite. Also versuche immer so ein bisschen Meta-Blick drauf zu gewinnen.
Da habt ihr ja, glaube ich, auch so eine verantwortungsvolle Kommunikation, eine Projektgruppe gegründet, habe ich gelesen.
Genau. Ich meine, also ich bin ganz schlecht mit Zahlen merken, aber ich meine, es war 2018 sogar schon, als wir 2019 haben wir ein Projekt gegründet, eben mit Branchen, Vertreterinnen und Vertretern aus Design, Marketing, PR und haben da so ein Roundtable gemacht, zusammen mit dem Günter Bentele, damals noch vom Deutschen Rat für Public Relations, und haben uns einfach mal ganz selbstkritisch befragt, warum haben wir eigentlich so einen schlechten Ruf in der PR und der Marketingbranche? Also mal abgesehen von uns selbst, wie wir uns so finden, finden viele uns eigentlich nicht so glaubwürdig.
Okay.
Und von da ausgehend haben wir ein Projekt gegründet, ein Buch veröffentlicht, genau, und dann eben auch eine Academy für verantwortungsvolle Kommunikation gegründet.
Ja, genau, das Buch wollte ich noch mal kurz erwähnen. Das hast du, glaube ich, 21 habt ihr da was veröffentlicht, gell? Glaubwürdige Unternehmenskommunikation, Impulse für eine verantwortungsvolle und wirkungsvolle Praxis. Also da habt ihr euch eigentlich eure Erfahrung dann niedergelegt, sag ich mal.
Ja, danke, dass du mit den Zahlen hilfst. Ich war jetzt auch schon nicht mehr sicher, war es 21, war es 22. Das waren ja auch diese Corona-Jahre, da weiß man es dann auch im Zweifel nicht mehr ganz so genau. Aber ja, wir haben dann eben die Arbeit oder die Ergebnisse, die wir so in der Projektarbeit zusammengetragen haben, dann bei Springer veröffentlicht, haben das versucht, sehr praxisorientiert zu machen, also wirklich mit Blick auf, was bedeutet Responsibility eben im Bereich Storytelling, im Bereich Design, im Bereich datengetriebene Kommunikation, für Krisen und so weiter, und haben das dann mal so ein bisschen durchdekliniert eigentlich für die Praxis und haben dann von dort aus gedacht, na, da wollen wir eigentlich Weiterbildung, Inhouse-Weiterbildung, Workshop-Formate und anderes anbieten, um Menschen, die in Unternehmen und Organisationen eben in der Kommunikation tätig sind, dann auch weiterhelfen zu können, ein bisschen Orientierung zu bieten.
Bevor wir jetzt noch tiefer einsteigen, so unsere Einstiegsfrage ist ja immer, was ist Zukunft für dich? Dass wir den Bogen noch mal ein bisschen größer spannen.
Ja, der Bogen passt auch weiterhin, aber da kommen wir vielleicht nachher noch mal zu oder kriegen die Klammer. Für mich persönlich ist Zukunft neben einer der drei Zeitformen, klassischerweise natürlich,
das hat noch keiner gesagt.
Echt?
Ja, ist okay. Ist gut. Nein, ich fällt finde, mir gerade so spannend. Die drei Zeitformen.
Ja, okay. Ja, also ich meine, das ist quasi, finde ich, so das Erste, was man natürlich denkt. Und so sehe ich es auch. Aber darüber hinaus ist es für mich eigentlich das, woraufhin wir mit guten Gründen hoffen dürfen, tätig werden. Also sozusagen das, worauf wir hinarbeiten können, mit Hoffnung und Tatkraft.
Zuversicht vor allem.
Ja. Genau. Ja, Zuversicht weiß ich noch nicht. Ich würde sagen, begründete Hoffnung ist mir lieber.
Ja.
Weil Zuversicht, Zuversicht ist auch da, wenn man in Krisensituationen oder in Situationen, also die braucht irgendwie, finde ich, nicht die Krise. Zuversicht ist irgendwie immer so positiv, aber begründete Hoffnung sucht auch nach guten Gründen.
Okay.
Und ist nicht einfach in den Wolken.
Mhm. Ja, da hatte ich nämlich mal Hoffnung, habe ich eigentlich eher so bei Zukunft mit Zuversicht, weil ich dadurch halt eine aktivere Gestaltung einnehme in Zukunft. Und damit natürlich auch Zukunft mache ich mir selber in einem gewissen Kosmos.
Ja.
Und deswegen ist die Hoffnung eher so ein bisschen passiv und Zuversicht war so das Aktive. So habe ich es für mich mal versucht.
Ich finde, das kann man weiteres so deuten. Mhm. Mit Bloch gesprochen, also Hoffnung aus Blochscher Sicht, sag ich mal, das ist ja so der Philosoph, den man da mit der Hoffnung in Verbindung bringt, der würde eben schon finden, dass Zuversicht sozusagen der nicht so tätige Zustand ist. Aber ich finde deine, ich finde deine Argumentation sehr plausibel und kann die gerne annehmen.
Das freut mich, gut. Das Weltethos-Institut, vielleicht kannst du da noch mal unsere Hörer ein bisschen mitnehmen. Gibt es da Zahlen, Fakten? Und vor allen Dingen, was macht ihr dort? Was ist da die Berufung? Was ist der Antrieb?
Ja, voll gut. Auch das hat nämlich eigentlich mit Hoffnung und mit Zukunft zu tun. Am Weltethos-Institut ist es erstmal einfach ganz klassisch eine Einrichtung an der Uni, also ein Institut an der Uni Tübingen, das sich vor allen Dingen mit Wirtschafts- und Gesellschaftsethik beschäftigt. Also wirklich fragt, so wie können wir in Geschäftsmodellen, in Produkten, in Konsumverhalten, aber auch in demokratischen Prozessen, in Gesellschaften eigentlich so miteinander leben, dass wir trotz Unterschieden in Meinungen, in Generationen, in kulturellen oder religiösen Hintergründen, dass wir eine gute Zukunft sichern können. Und das natürlich jetzt erstmal vor allem im Bereich Wirtschaft und Gesellschaft. Und Weltethos meint oder bezieht sich auf das Projekt von Hans Küng, der war ein sehr bekannter oder international sehr renommierter Theologe, der eben schon vor über 30 Jahren das Projekt Weltethos gegründet hat, mit dem Blick auf globale Krisen, die es geben wird und in denen wir jetzt auch stecken, die er schon hat kommen sehen und der gesagt hat, wir werden einfach sowas wie verbindende universelle Werte brauchen. Mhm. Also, wenn wir irgendwie nicht in so einem Clash of Cultures, enden wollen und nicht irgendwie nach Finanzskandalen und religiösen Kriegen und kulturellen Kämpfen, wenn wir das hinkriegen wollen, dann brauchen wir bei allen Unterschieden gemeinsame Werte und auf dieser Wertegrundlage arbeiten wir.
Okay. Und wie bist du dazu gekommen nochmal? War das durch dein Studium wahrscheinlich dann?
Also ich kannte tatsächlich das Projekt Weltethos, weil Hans Küng, ich meine, das war 2003, hat er den UN-Generalsekretär nach Tübingen gebracht, also nach Deutschland. Okay. Das war Kofi Annan. Mhm. Und der war für mich immer ein ziemlich großer Held. Also ich bin so ein Kind aus ja, mein Vater wollte immer, dass ich Diplomatin werde. Dieses Thema war bei uns sehr wichtig, so wie man miteinander spricht, wie man Konflikte beilegen kann, politisch, wie man sich bildet und so. Und deswegen war das für mich ein Highlight, dass der nach Tübingen kommt. Und dann habe ich aber einfach nichts mehr damit zu tun gehabt, wusste auch nichts von dem Institut. Und dann hat mich tatsächlich, als ich eben dann in dieser kleinen Agentur war und viel remote gearbeitet habe, und ein kleines Kind hatte und einfach dachte, boah, ich brauche ein bisschen was Gesetzteres jetzt mal als Agentur live. Dann hieß es, da wird jemand für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit gesucht. Ganz klassisch.
Gut. Ich habe mir nur mal ein Projekt daraus gesucht, was mir gerade jetzt auch kurz vor der Europawahl natürlich ins Blickfeld kam. Da gab es einen Demokratiedialog, so habe ich es jetzt mal mir hier aufgeschrieben. Mhm. Und das Thema war, welche Werte, Hoffnungen und Praktiken verbinden uns eigentlich als Demokraten und Demokratinnen? Und Warst du da dabei? Weil ich fand eigentlich diese vier Grundthesen ganz spannend. Kannst du dazu was sagen? Hast du die im Kopf? Oder?
Ich habe die nicht im Kopf, deswegen wäre ich dir dankbar, wenn du sie gleich nochmal zusammenbringst. Ja, aber okay. Der grundsätzliche Angang ist derselbe. Also wie gesagt, von Hans Küng ausgehend immer die Frage, was sind gemeinsame Werte, auch mit Blick auf die Zukunft, die uns helfen, Welt zu gestalten, so dass wir Hoffnung erhalten können und eben auch gerade vor dem Hintergrund schwieriger Zeiten. Und das ist mein Kollege Christopher Gohl gewesen, der eben dazu eingeladen hat, ans Weltethos-Institut ein Bündnis für Demokratie und Menschenrechte eingeladen hat, an dem wir auch teilnehmen, wo sie sich vor allem gefragt haben, selbstkritisch, so was waren denn eigentlich, also ich versuche es jetzt mal zusammenzubringen, aber ich glaube, sie haben sich gefragt, wie konnte es überhaupt so weit kommen, dass eben rechte Parteien also so einen Zuwachs gewonnen haben, was sind auch blinde Flecken gewesen, die wir zu Recht als Demokratinnen und Demokraten irgendwie, oder was sind Aha-Momente, die wir beisteuern können, was sind auch überhaupt Werte, die uns als Demokratinnen und Demokraten vereinen und verbinden.
Das war, glaube ich, der eine Punkt, genau, die Werte und Normen und Prinzipien, genau. Das Grundgesetz und genau. Da vor allen Dingen eben Gerechtigkeit und Freiheit, das waren eigentlich so in unterschiedlichen Ausformulierungen steht hier, aber Gerechtigkeit und Freiheit ist sicherlich was Entscheidendes. Und dann war auch der Punkt, Demokratie braucht sozioökonomische Grundlagen. Und das fand ich natürlich auch spannend, dass man eben dem Wert der Gerechtigkeit entsprechen muss. Also Demokratie muss auch materiell unterlegt sein, Chancengleichheit bieten, sodass man ja auch Fähigkeiten haben kann, politisch sich zu beteiligen. Also einfach mal das Leben leben kann, um natürlich auch aktiv teilhaben zu können. Und das sind spannend fand ich auch eben, dass eben Meinungsfreiheit und demokratische Selbstregulierung braucht eine Streitkultur.
Genau.
Und das, was wir im Moment gerade in den Medien, glaube ich, auch oft vermissen. Und dass der Streit, ja, der muss nach Regeln im Sinne eines respektvollen, faktenorientierten Gespräches geführt werden und Andersdenkende natürlich integrieren. Und das, also ich fand das einfach schön plakativ. Das war der dritte Punkt. Und der vierte war, friedliche Vielfalt erfordert demokratische Tugenden. Ja, und da natürlich auch Toleranz, respektvoller Umgang und Offenheit gegenüber Andersdenkenden. Also ich fand halt, das war eine schöne, kompakte Art, wo wir gerade stehen und was wir brauchen. Und das fand ich eigentlich sehr beeindruckend. Aber natürlich, diese Dialoge sind sehr still und kommen nicht so in die Öffentlichkeit. Und das wollte ich eigentlich auch in dem Podcast so ein bisschen rausarbeiten. Was müssen wir tun, dass so etwas wie so ein Weltethos-Institut eine Öffentlichkeit bekommt? Was machst du da? Wie kriegen wir das noch lauter hin?
Ja, also tatsächlich sprichst du da ein heikles Thema an. Also einerseits sozusagen sind genau die Werte, die du jetzt genannt hast und auch der Angang ist Weltethos pur. Also wirklich sich zu fragen, selbstkritisch zu fragen, so was eine Bestandsaufnahme erstmal zu machen und dann auch zu gucken, welche Werte verbinden uns. Da stecken dann eben auch die Weltethos-Werte drin auf die eine oder andere Weise. Das macht uns schon aus. Und ein ganz wichtiger Aspekt in allem, was wir tun, ist tatsächlich Dialog. Also Hans Küng hat das so ein bisschen als seine Losung gewählt. Kein Frieden ohne Dialog unter den Religionen, unter den Nationen. So, das war im Prinzip so sein absoluter Kern der Arbeit. Und deswegen versuchen wir auch eben, immer wieder die Zivilgesellschaft einzuladen, weil wir sind ja ein wissenschaftliches Institut, machen eigentlich Forschung und Lehre für Studierende und für Menschen im Business, aber wir versuchen eben auch immer einfach diese Themen unter die Leute zu bekommen und dabei brauchen wir auch ein bisschen Hilfe, weil Hans Küng war so eine Weltfigur, der hat es halt eben geschafft, irgendwie FriedensNobelpreisträgerInnen anzusprechen, war achtmal in Davos, hat irgendwie bei der UN gesprochen, beim Weltparlament der Religionen irgendwie Weltethos eingebracht, aber er ist tot und wir sind sozusagen jetzt damit beauftragt, seine Idee weiter am Leben zu halten, auch zu übersetzen in heutige Zeiten. Also was bedeutet Fairness eigentlich oder was bedeutet Andersartigkeit wirklich wertzuschätzen im Bereich der Politik. Was bedeutet es im Bereich von Finanzen, ja, also Investment? Was bedeutet es eigentlich in Geschäftsmodellen? Nachhaltigkeit, Wahrhaftigkeit, also diese Werte, die wir als Weltethos-Werte und Prinzipien, die festgelegt sind, die eben in den jeweiligen Feldern auch aktiv zu halten. Dafür brauchen wir auch Leute, die das Ganze erstmal anerkennen und für wichtig finden und dann eben sich auf der Basis auch mit einsetzen und es lauter machen. Weil
gemeinsam weitertragen.
Genau, genau. Deswegen freue ich mich, dass du das auf diese Weise machst.
Das ist gut, ja. Und trotzdem gehen wir jetzt vielleicht nochmal auf Rhetorik ein.
Ja.
Und dann gehen wir ja auch ein bisschen in die Antike, habe ich gesehen, und da tauchen wir ein bisschen ein. Wie definierst du Rhetorik? Wo findet Rhetorik statt?
Oh, wo findet Rhetorik nicht statt? Also fangen wir mal so an, dass ich versuche es zu definieren. Also im Prinzip ist Rhetorik einfach, wenn wir es ganz basal übersetzen wollen, ist die Wissenschaft und auch die Kunstform überzeugenden Kommunizierens. Und damit ist nicht nur Sprache gemeint, damit sind auch Bilder gemeint, es ist auch Körperrhetorik. Mhm. Also alles, was dazu beiträgt, dass wir Menschen überzeugen können im Bereich strategischer, kommunikativer Verfahren, da sprechen wir von Rhetorik. Das heißt, alles bedient sich eigentlich der Rhetorik. Also wenn ich in ein Bewerbungsgespräch gehe, dann versuche ich natürlich einen bestmöglichen Eindruck zu machen. Wenn bei der Partnerwahl, beim ersten Flirt versuche ich einen guten Eindruck zu erwecken. Aber auch natürlich als Unternehmen. Ja? Also das, was wir tun, um einen guten Eindruck bzw. eine Kaufentscheidung zu erwirken, ist schon Rhetorik. Wir nennen es heute bloß nicht mehr so. Es ist im Prinzip eine sehr alte, also eine der ältesten Wissenschaften mit der Philosophie zusammen. Und genau, das würde ich sagen, ist erstmal Rhetorik. Das heißt, überall da, wo wir überzeugen wollen, befinden wir uns schon in ihrem Feld.
Und du würdest auch sagen, oder zumindest so habe ich es eben bei dir gelesen, dass es da eben Grundkategorien gibt. Mhm. Und wie würdest du die erklären? Was bedeuten die einzelnen und wie setzen sie sich so in der ganzheitlichen Verbindung zusammen?
Ja, also Rhetorik, muss ich dazu sagen, das ist jetzt natürlich eine sehr Verkürzung. Also ich muss das sagen, falls mein Professor natürlich zuhört. Der wird sich ja sonst wundern, warum ich das jetzt hier so zusammenkürze auf diese drei Begriffe. Aber also Rhetorik ist natürlich sehr breit und hat ein großes Instrumentarium. Mhm. Aber es gibt drei Kategorien, die schon Aristoteles geprägt hat vor über 2500 Jahren. Und die tatsächlich, und das finde ich ist, wenn wir mal irgendwie über innovative Ideen nachdenken, war das eine sehr innovative und nachhaltige Idee, weil diese drei Kategorien, die sind immer noch gültig für überzeugende Kommunikation. Und zwar sind es Ethos, Pathos und Logos. Drei Kategorien, die er für Überzeugung absolut maßgeblich hält. Wobei wir gleich vielleicht noch dazu sprechen, warum Ethos da eine besondere Rolle hat. Aber ich erkläre vielleicht einfach kurz, was die drei Begriffe bedeuten. Also Pathos ist sozusagen die Überzeugungsart, die Emotionen anspricht. Also alles, was wir versuchen, um emotional zu bewegen, zu berühren, ästhetisch aber auch irgendwie zu überzeugen. Ja, also alles, was uns anrühren soll auf eine Art und Weise, ist Pathos. Das können aber auch zum Beispiel, das benutzt man jetzt irgendwie in populistischer Rhetorik gerne, um Angst zu machen und so. Oder man macht mal ein pathetisches Argument, so kennt man das, ja. Und dann gibt es eben.
Und das ist auch Design, wenn ich jetzt mal so aus unserer Sicht, also ist Gestaltung sicherlich auch, also so Unterbewusstes.
Ja, ja. Okay. Design gehörte auch dazu, genau, also Ästhetik, Figuren, alles, was so anrühren kann. Storytelling kann auch Pathos erzeugen, genau.
Okay.
Und dem gegenüber stellt Aristoteles dann noch Logos. Also das sind sozusagen, das ist die logische Ebene oder die Faktenebene, das Argumentieren. Das ist auch eine wichtige Ebene, denn wenn wir jetzt nur Emotionen haben und Fakten gar nichts mehr bedeuten, dann ist das natürlich auch kein nachhaltiger Überzeugungsprozess. Ja? Also Menschen sind ja kritisch und wollen ja zu Recht auch irgendwie Informationen, die wirklich faktenbasiert sind und einen logischen Aufbau. Das ist sozusagen Logos. Und nur Logos geht aber auch nicht. Das kennen wir aus der Wissenschaftskommunikation. Also alles, was so super trocken ist, da braucht es dann manchmal ein bisschen Pathos. Also da sehen wir schon den Mix. Mhm. Und dann gibt es eben noch diese dritte Kategorie Ethos. Und die kennzeichnet Aristoteles als eigentlich die wichtigste oder fast die wichtigste Kategorie. Denn damit ist gemeint die Glaubwürdigkeit von Kommunikatoren. Also in seinem Zeitalter halt des Redners, das waren ja nur Männer. Mhm. Aber die Glaubwürdigkeit, das Wertegerüst, das, was man sichtlich wahrnehmen kann als, das ist ein guter Mensch. Das trägt auch zur Überzeugung bei. Und zwar gar nicht unwesentlich. Das heißt, wenn ich nämlich besonders gute Argumente habe und ich habe es geschafft, auch das Ganze schön zu designen und irgendwie emotional gut darzustellen, aber hinterher stellt sich raus, dass du einfach kein glaubwürdiger Mensch bist oder dass du einfach über Dinge redest, die du gar nicht lebst, dann ist natürlich die Überzeugung schon fast dahin.
Mhm. Und das habt ihr dann halt in glaubwürdige Kommunikation in diesem Sinne übertragen.
Genau.
Auch in Unternehmenskommunikation.
Genau, ja. Also es gab ja immer wieder Skandale, die dazu die gezeigt haben, oder beziehungsweise anders. Als wir das Projekt gegründet haben, da habe ich mit meiner Geschäftspartnerin dann gesprochen und habe gesagt, also hör mal, in allen Talkshows und überall, wo ich hinkomme, wenn Fachfremde da sind, keine PR- und Marketing-Leute, und ich sage, ich komme aus der Kommunikation oder aus dem Marketing, dann finden die Leute mich irgendwie unsympathisch. Kennst du das auch? Und dann hat sie gesagt, ja, ja. Und auch in den ganzen Talkshows sagen die dann immer, das ist doch nur PR. Und ich denke mir dann, hallo, PR ist doch richtig wichtig. Und na klar ist PR wichtig, aber wir haben irgendwie einen schlechten Ruf. Mhm. Das heißt, wir haben irgendwie festgestellt, dass PR und Marketing so in der breiten Bevölkerung als etwas wahrgenommen wird, was nur einen schönen Schein erzeugt. Eine
Manipulation.
Genau, und nicht das Ethos darstellt. Ja, also wir werden nicht mehr eigentlich als so die Sicherer von Ruf und Reputation wahrgenommen, die irgendwie gute handwerkliche Arbeit auch leisten, sondern als die, die einen Anstrich drüber machen, sozusagen über den Schmutz. Und da haben wir dann schon ganz ehrlich gesagt, naja, da gibt es schon auch Fälle in unserer Branche. Und wie würde das eigentlich aussehen? Oder wie könnten wir eigentlich der Branche ein bisschen helfen, nachhaltiger zu sein? Weil für Kommunikatorinnen und Kommunikatoren ist einfach die Reputation ultra wichtig. Und ist sie einmal dahin, dann...
Und wenn man das jetzt gesellschaftspolitisch anschaut, durch die ganzen Thematik Fake News, ist es natürlich noch umso wichtiger, da so ein bisschen das Fels in der Brandung zu sein in der Unternehmenskommunikation. Wo siehst du da in Zukunft so die, ja, wie soll ich sagen, die Herausforderung ist klar, aber wo siehst du so die Weiterbildungsthematik dieser Abteilungen? Weil ich glaube, es wird viel auch über Nachhaltigkeit und natürlich soziale Verantwortung gesprochen. Aber ein Unternehmen, was ein Fundament des Vertrauens aufbaut, kann ja innerhalb von kürzester Zeit zerstört werden. Mhm. Welche Regularien kann man da einziehen? Vielleicht ist das die bessere Frage. Gibt es da Mechanismen, wo man sich selber regulieren kann? Oder?
Ja, also wenn wir noch mal kurz über, vielleicht hilft da der Blick noch mal zurück in die Antike, also in der Zeit von Aristoteles, da war ja alles in einer Person vereint. Also der Redner auf dem Forum, in der irgendwie in der Agora, so der, das war ja eine Person, die Logos, Ethos und Pathos, also quasi Argumente, ethisches Gerüst oder sittliche Lebensweise und eben auch emotional ansprechende Sprache verbunden hat. Und jetzt ist es ja aber heute so, dass wir natürlich zum Glück auch in einer arbeitsteiligen Welt leben. Aber Problem ist dabei, dass Kommunikation oft einfach als ein Dienstleister im Haus sozusagen oder auch Dienstleister extern wahrgenommen wird und viel stärker strategisch wieder rückgebunden werden müsste an die gesamte Wirtschaftseinheit im Prinzip. Also man muss wieder herstellen, das sind ja auch so Ansätze wie in diesem One-Voice-Gedanken sozusagen. Also man muss wieder herstellen, dass Kommunikation tatsächlich ein Teil der strategischen Ausrichtung ist. Und das macht deswegen auch Sinn, weil Kommunikation im Prinzip immer die Schnittstelle zwischen außen und innen darstellt, weil wir in der Kommunikation auf Krisen reagieren, aber auch seismografisch Krisen erspüren können, weil wir Themen scouten. Also eigentlich ist eine Rückbindung ans strategische ganz wichtig und das zu stärken und quasi wirklich den Dialog im Unternehmen, ja, mit dem C-Level, mit HR, mit also wirklich auch der Base Force so zu sichern, das, da braucht es manchmal ein bisschen Hilfe, den internen Unternehmensdialog überhaupt mal aufzustellen und dafür zu sensibilisieren, dass das eine Form von Nachhaltigkeit für Kommunikation darstellen kann.
Da sind wir ja auch ganz schnell beim Thema Marke.
Genau.
Auf was basiert eben die Marke, die Unternehmensmarke oder eine Arbeitgebermarke etc. Und wie muss eine Marke in diesem Zusammenhang konstruiert, nenne ich es jetzt vielleicht ein bisschen technisch sein, dass es eben wirklich auch diesen Anspruch genügt?
Naja, also ich glaube tatsächlich, dass es sinnvoll ist, dass man sich auch hier sozusagen immer wieder fragt. Familienunternehmen machen das, finde ich, oft sehr stark. Welche Werte verbinden uns? Ich finde, das darf man auch manchmal aktualisieren. Ja. Also wenn es Wechsel gab und eine neue Belegschaft da ist und so. Also ich finde, man da, oder auch wenn sich die Zeiten ändern, man darf mal aktualisieren, was bedeuten diese Werte oder brauchen wir
in
neue?
In die Neuzeit, ja.
Genau. Also ich glaube tatsächlich, eine Identität und zwar auch wirklich eine werteorientierte Identität ist das eine. Und das andere ist dann auch die Frage, was bedeuten diese Werte in den Prozessen? Also zum Beispiel, wenn wir finden, für uns ist, weiß ich nicht, Equality jetzt total wichtig oder Fairness, ja. Was bedeutet das zum Beispiel fürs Targeting? Was bedeutet es für unsere Datennutzung? Was bedeutet es eigentlich für Produktdesign? Oder so, ja. Also sich das wirklich auch mal für die Prozesse zu fragen. Und dann braucht eine Marke auch Flexibilität. Also sie braucht sozusagen auch sowas wie, also sie braucht eine feste Identität und einen Wertewandel. Sie braucht einen Dialog über diese Werte, der auch wirklich immer, der auch mal, immer wieder mal ab gedatet werden muss, und dann braucht sie eben auch sowas wie seismografische
sie muss atmen
Fühler,
können.
Ja. Genau, die dann eben auch wieder nach innen, also von gesellschaftlichen Phänomenen, auch ein bisschen was nach innen tragen, die so, die auch die Stakeholder, die nicht im Unternehmen sind, ernst nehmen, würde ich sagen, und da so ein bisschen agil bleiben, ohne sich ganz zu verlieren.
Das ist schon eine große Aufgabe für eine Organisation, wenn man denkt, 5000 Mitarbeiter vielleicht, auch in der internen Kommunikation.
Ja.
Und du hast dann auch mal, habe ich gelesen, Image in diesen Zusammenhang gebracht.
Genau.
Weil Image ist ja dann, glaube ich, vielleicht das Geläufige erstmal, aber greift wahrscheinlich viel kürzer.
Ja, leider ja. Es ist nicht Ethos. Also ich mache es vielleicht mal nochmal an einem Beispiel greifbar, das wieder auf dem Forum in der Antike ist so, wenn wir uns den aristotelischen Redner irgendwie vorstellen, die gerade ist die Diktatur zu Ende gegangen, es gibt zum ersten Mal Meinungsfreiheit und auf der Agora dürfen Leute für ihre politischen Ideen werben. So. Und dann ist da jetzt ein Redner und der wirbt für Frieden und Innovation und Zukunft auf diesem Forum. Und
so wie du jetzt,
genau. Genau, dass man einander fair behandelt und Leute wählt mich, so ungefähr. Ja. Und er hat gute Argumente und alles eben. Ja. Und dann entsteht ein Raunen in der Menge, weil einer kennt diesen Redner und sagt, also es klingt jetzt alles super, was der da erzählt, aber ich habe den neulich gehört, der verprügelt seine Frau. Also der erzählt uns jetzt hier was von Frieden und der ist ein richtig gewalttätiger Typ. Und dann ist es vorbei mit Ethos. Das heißt, die Art und Weise, wie man sein Leben werteorientiert gestaltet, wie man wirklich selber lebt, ist eben sehr viel mehr als nur ein Image. Es geht da wirklich um Überprüfbarkeit. Und das ist natürlich in so kleineren Räumen leichter möglich. Das kennen wir auch von unserem Chef oder unserer Kollegin, die sagt, ah ja, ich bin immer zuverlässig, und man weiß es halt besser. Ja, also Ethos ist das, was wir beobachten können durchs Handeln, die Werte, die die Menschen tatsächlich leben. Und Image ist jetzt was entstanden ist, natürlich durch distante Kommunikation, also durch digitale Medien, durch Medien aber generell, da ist nicht mehr so leicht überprüfbar. Da kenne ich im Zweifel gar nicht die Firma. Ja? Da habe ich erstmal nur was zu tun mit deren digitalen Auftritt und wie gut der aussieht. Und das ist nicht so richtig rückführbar ans echte Handeln oft. Also da weiß ich nicht wirklich, ist der Chef oder ist die Firma wirklich so, wie sie sagt. Und leider ist eben durch diese distante Kommunikation aus Ethos Image geworden. Und mein Anliegen wäre eben, Ethos so ein bisschen, ist zwar ein Oldschool-Begriff, aber ich finde, den kann man auch ein bisschen abstauben und wieder reaktivieren.
Ja, ich finde den jetzt auch besonders spannend, weil er eben nicht so geläufig ist, darüber natürlich auch eine Diskussion zu entfachen, auch in Beratungsgesprächen, weil er für mich halt wirklich dieses tiefer Schürfen beinhaltet. Und aber du hast jetzt gerade eben digitale Kontaktpunkte mit einer Marke genannt. Und wie glaubst du, kann ich hier gute Kommunikation, glaubwürdige Kommunikation, verantwortungsvolle Kommunikation erlebbar oder beweisbar machen. Also das, was du gerade gesagt hast, da gibt es ja sicherlich auch Überlegungen, wie ich es belegen kann.
Ja, also wobei es da nicht so eine One-Fits-All-Antwort am Ende gibt. Ich glaube tatsächlich, das meiste hängt damit zusammen, dass ich finde, dass Kommunikatorinnen und Kommunikatoren, also und das mein, damit meine ich immer Marketing, Design und PR gemeinsam, aber letztlich schon auch CEOs und so, die öffentlich sprechen, ich finde, die müssen sich wirklich ihrer Verantwortung bewusst sein. Also sie sind.
Das ist der erste Punkt.
Das ist der erste Punkt, ja. Und auch der Reichweite. Also dass man wirklich auch als Dienstleister, als Agentur das Recht bekommt, wirklich die kritischen Fragen zu stellen, sich wirklich auch zu vergewissern, um eben bestmögliche Arbeit machen zu können, brauchen wir alle Fakten, ja, wie der Anwalt eigentlich, um dann aber auch gute Arbeit machen zu können. Und ich denke, das Erste ist dieses Umdenken, dass Kommunikation strategische Arbeit ist und eben nicht einfach nur so eine Jukebox, die es dann alles, die alles schön macht. Und dann müssen wir akzeptieren, und das ist vielleicht auch der Unterschied zwischen Zuversicht und Hoffnung, den ich vorhin meinte. Wir müssen akzeptieren, hinter das digitale Zeitalter kommen wir jetzt auch nicht mehr zurück. Also jetzt haben wir halt distante Kommunikation, wir können nicht mehr alle überprüfen. Aber Zuversicht wäre dann für mich so, ach ja, wird schon passen mit dem digitalen Auftritt hier an dem Touchpoint oder so. Und Hoffnung, begründete Hoffnung wäre für mich, okay, ich schaue mir an, dass wirklich dadurch Glaubwürdigkeitsverluste entstehen, dass Menschen mich nicht mehr überprüfen können. Ja? Also, dass ich irgendwie, wenn ich eine digitale Werbung schalte, ist das natürlich, hat es nicht dieselbe Qualität wie die Word-of-Mouth-Empfehlung, ja, oder so. Aber es gibt dann trotzdem Mechanismen, wie wir und auch gerade digitale Tools, wie wir unsere Kundinnen und Kunden, wie wir unsere Zielgruppen besser verstehen können und die wirklich so gut ausschöpfen, um nicht nur eben gute Eindrücke zu hinterlassen, sondern echte Beziehungen zu diesen Kundinnen und Kunden zu führen, richtig werteorientierte Beziehungen zu führen. Das, glaube ich, ist die Aufgabe. Also begründete Hoffnung im Sinne von, es ist nicht alles ganz easy im digitalen Zeitalter, aber es ist durchaus machbar und sogar gerade wegen vieler digitaler Tools.
Und wahrscheinlich wird man damit auch eine andere Sichtbarkeit erzielen, wenn man es konsequent umsetzt.
Genau.
Aber lehnst du Aufträge ab, wenn du merkst, da ist zu viel Show, zu viel Image, zu wenig Substanz?
Also das Coole ist ja, dass ich keine Agentur gegründet habe. Sonst würde ich
eine
das
Akademie,
tun. Genau. Genau, ja, ja. Genau, das ist ein wichtiger, nee, das war auch für uns bei der Gründung echt ein Thema, weil
aber es sind, glaube ich, Agenturpartner dabei.
Es sind alles Agenturpartner dabei, aber die haben eben auch immer das, also die haben auch gemerkt, dass man als Agentur steht man natürlich, aber auch die führen diese Unterhaltung. Also das sind alles sehr werteorientierte Agenturen, wo manchmal eben dann auch mit manchen Konzernen dann nicht gearbeitet wird aufgrund von Werteentscheidungen. Aber als Akademie würde ich immer sagen, naja, Weiterbildung ist ja immer gut. Also ich würde immer versuchen wollen, und das ist vielleicht so auch mein meine Zukunftsperspektive ist tatsächlich eigentlich, also man kann immer dazulernen. Und gleichzeitig habe ich natürlich schon auch manchmal Sorge, dass Leute ethische Begriffe, dass ich die denen an die Hand gebe, damit sie dann eben doch wieder für Imagezwecke benutzen. Aber ich will einfach weiterhin an das gute Menschen glauben.
Das ist wichtig, ja. Und die Frage jetzt vielleicht ist mir jetzt spontan gekommen. Glaubst du, dass glaubwürdige Kommunikation auch in Krisenzeiten das bessere Unternehmen macht und auch eine größere Wertschöpfung ermöglicht?
Ja.
Oder ist Kommunikation, so wie es oft gesehen wird, dann oder Marketing dann eben nur der Kostentreiber in der Krise? Oder wie würdest du es verkaufen, besser gefragt?
Ja,
dass das ein Schlüssel ist.
Ja, also mittlerweile, also das ist gut. Das hat sich, da hat sich tatsächlich die Zeit auch ein bisschen gewandelt. Mhm. Mittlerweile, also als ich angefangen habe, am Welt-Ethos-Institut zu arbeiten, haben mich auch so meine Kommilitonen, Kommilitonen in den Agenturen haben gesagt, oh süß, Wirtschafts-Ethik.
Süß. Ja, ja, das, ich konnte die Frage nicht so gut stellen, nee, wie du jetzt selber. Aber ach süß, ja, manchmal wird es als süß bezeichnet.
Ja, soft, ja, genau. Soft-Thema, Soft-Spiel, das ist ja nett. Das kann, können wir auch mal was zu machen.
Genau, okay.
So, und dann kommen aber jetzt diese ganzen Themen regulatorisch auf den Tisch. Jetzt haben wir hier die Green Claim Initiative, dann haben wir Lieferketten. Also wir haben im Prinzip, mittlerweile sind die Ethikthemen auch durch Nachhaltigkeit, durch Diversity. Also wir haben eh diese Themen. Wir haben Fachkräftemangel, das heißt Leute wollen auch, also gerade Top-Talents, die verlangen zum Teil einfach auch, dass mit Werten ernst gemacht wird. Wir sehen in Studien, dass diese soften Themen, dass also sowas wie Kultur, Wertschätzung, Unternehmensdialog, aber auch eben Nachhaltigkeit, tatsächlich gelebte Nachhaltigkeit, dass das was ist, was Menschen eben doch entscheiden lässt, ob sie gerne und gut an einem Arbeitsplatz oder in einer Firma oder für eine Marke arbeiten oder eben nicht so. Und das sind dann am Ende Kosten.
Das ist nicht mehr süß.
Nee, es ist jetzt real. Mittlerweile teuer. Es wird teuer. Greenwashing wird teuer. Ich meine, Social Washing ist auch teuer, weil wenn Leute merken, okay, ihr Firma gibt an mit, wir bei uns ist alles, geht alles total auf Augenhöhe zu und dann hat man ein sehr hierarchisches Arbeitsfeld, dann sind die Leute da halt nicht lange oder hat man oft offene Stellen oder Konfliktkosten und so. Also das heißt, ethische Themen haben auch auf der Kehrseite einen Preis, also sie zu vernachlässigen hat einen Preis, aber natürlich muss man genauso ehrlich sagen, dass also manchmal den Profit über die People zu stellen, kurzfristig natürlich immer auch Erfolge mit sich bringt. Nur die Frage danach ist, wenn ich das als Unternehmen mache, leiste ich dann einen Beitrag zum generellen Vertrauen in Unternehmen, in öffentliche Kommunikation.
In unsere soziale Marktwirtschaft.
Genau. Mhm. Und ich finde, wenn man sich der Verantwortung bewusst wird, weil das sehen wir ja zum Beispiel mit Volkswagen oder so, der VW-Skandal, also ich meine, war ja auch eine Krise, die durch Kommunikation ausgelöst wurde, weil man eben gesagt hat, hey, da ist eine enkeltaugliche Technologie, sie ist erschwinglich, du tust was Gutes. Und es waren Kampagnen, die das gesagt haben und Menschen haben diesen Kampagnen geglaubt. Dann hat nicht nur ein VW einen Schaden, wenn das Ganze kippt oder nicht stimmt, sondern dann haben wir wirklich gesellschaftliches Vertrauen verloren in die Wirtschaft an sich. Manchmal eben im politischen Feld kennen wir das auch.
In so Innovationsfähigkeit.
Ja, also ja. Und da, das ist was mir persönlich also schon starke Sorgen macht, ist eben die Frage, und da kommen wir vielleicht dann auch wieder zu diesem Thema mit der Politik und der Politikverdrossenheit oder auch wie geraten Menschen eigentlich an so Orte, wo sie gar nichts mehr glauben und sich dann irgendwem zuwenden, der ihnen alles erzählt, was sie hören wollen. Das liegt, glaube ich, an einer Glaubwürdigkeitskrise. Also, dass man zu oft auf Image gesetzt hat und viele davon echt genug haben.
Du hast, glaube ich, auch mal gesagt, dass es eben in der Zukunft nicht nur darum geht, eben diese Aufmerksamkeit zu gewinnen, sondern eben wirklich das Fundament und das Vertrauen zu sichern.
Genau, ja, ja.
Also das ist mir nochmal so hängen geblieben, dass wenn ich eben wirklich dieses Vertrauen als Basis für eine Geschäftsbeziehung einfach als Fundament lege, dass ich da natürlich dann drauf segeln kann und es ganz filigran ist, wenn ich das verletze.
Eben, ja.
Aber wenn man jetzt nochmal die Welt mit diesen vielen Stapelkrisen, da haben wir auch schon drauf geguckt. Und es ist überhaupt nicht mehr so berechenbar. Wie kann ich da Kommunikation, wie kann ich hier eine im Dialog bleiben, nenne ich es jetzt mal. Wie schaffe ich das? Ist es die wirkliche Transparenz mit Einkunden, wo jetzt auch wieder ein Vorstandswechsel ist und wenn man da in die Belegschaft reinhorcht, dann ist große Unsicherheit, da ist die Strategie, 2 Jahre später kommt die nächste Strategie. Ja. Und an was hält man sich dann fest? Sind es wirklich nur die Werte oder ist es eine Gemeinschaft, die für eine Sache eintritt?
Ja.
Wo kann ich hier eigentlich noch dieses Fundament schaffen?
Ich glaube wirklich, das ist eine schwierig zu beantwortende Frage, weil auch hier man immer die Kontext, also das wird in jedem Kontext was anderes bedeuten. Mhm. Ich glaube trotzdem, dass diese Wert, dass der erste Punkt tatsächlich eine sowas wie einen Common Ground sein muss. Also und das hat ja diese Demokratie, dieses Demokratiebündnis auch versucht. Was sind wirklich Werte, die wir teilen und die auch eine Grenze markieren für uns, die unser Handeln irgendwie beeinflussen sollen, aber die auch zum Beispiel sagen, nee, das wollen wir nicht oder das ist eben nicht mehr demokratisch, ja? Und das ist im Kern genau der Punkt von Weltethos. Also wir brauchen eine gemeinsame Wertebasis. Das ist jetzt eben, das sind in Weltethos Sprech, ist das, sind es zwei Prinzipien, nämlich einander wirklich menschlich zu behandeln, das Prinzip Menschlichkeit, also wirklich einander nicht als irgendwie Mittel zum Zweck oder als Tool oder so zu sehen oder als einfach nur als Kapital, sondern wirklich auch in unserer Würde anzuerkennen. Das ist gar nicht so leicht. Und zweitens das Prinzip der goldenen Regel, also wirklich andere so zu behandeln, wie man auch selbst behandelt werden will. Und dann auch sich wirklich konkret zu fragen, über die Werte Gewaltlosigkeit, Wahrhaftigkeit, Gerechtigkeit, Partnerschaftlichkeit der Geschlechter beziehungsweise eben Gleichberechtigung und Nachhaltigkeit, also dass so die Weltethos-Werte sind. Was bedeuten die für uns? Oder wenn wir andere Werte haben, was bedeuten diese Werte für uns? Und wie können wir sie so vitalisieren, dass wir als Gruppe, als Unternehmen, als Organisation, als Deutschland, als Europa, dass wir hier eine Wirkung entfalten, die Lust macht auf Gestaltung und nicht eine Wirkung entfalten, weil das verstehen auch manche falsch, dass Ethik sozusagen der erhobene Zeigefinger ist und einfach nur abstraft und nur moralisiert, das ist es eben nicht, sondern eigentlich einlädt, auf dieser Wertegrundlage vernünftig weiterzumachen, Bock auf die Zukunft zu entfalten und neugierig darauf zu sein, was das in der Realität bedeutet. Neugierig zu bleiben auf andere Meinungen und auch mal zu trainieren, sowas wie Dissens zu trainieren, also mal auszuhalten, dass jemand wirklich komplett anderer Meinung ist. Ich glaube, das ist wichtig für uns. Und da können wir auch, glaube ich, als Europäerinnen und Europäer eine Sogwirkung entfalten, weil diejenigen Länder, in denen solche Werte nichts bedeuten, nur Image sind, die sind nicht reizvoll für die langfristige Zukunft. Das heißt, ich würde irgendwie darauf setzen, Werte und ja, Fairness wirklich in die Praxis zu bringen und dadurch einfach also Menschen zu motivieren.
Mir fällt gerade, gestern habe ich erst ein Interview im Handelsblatt gelesen mit dem Reinhold Wirth, der ja jetzt nicht nur durch seinen Mitarbeiterbrief in den Medien ist, sondern sicherlich auch schon früher immer wieder für nette Geschichten gesorgt hat, hier natürlich hochaktuell. Und gestern in dem Interview im Handelsblatt hat er auch eben diesen Zukunftsplan für Deutschland einfach kritisiert, dass da nichts da ist, keine Vision, nicht wirklich etwas Gemeinschaftliches. Und dann hat er gesagt, ja, also eigentlich müssten wir für 25 5% oder für 24 sogar 5% Wachstum. Und dann, was, wieso, warum? Ja, ist ganz einfach. Man muss sich zusammensetzen, Unternehmen, Politik, was braucht ihr dafür für diesen Wachstum? Dann können Unternehmenssteuern reduziert werden. Es wird ein ganz klares Commitment geschaffen, dass ich wieder investiere in Innovation. Die Arbeitnehmer verzichten auf Arbeitszeitverkürzung, kriegen aber dann relevante Bonis. Und in diesem einen Absatz wurde mir so klar, dass in der Gemeinschaft, in einem offenen Dialog eigentlich so einfach, wie es klingt, ist es aber auch so logisch, dass es eigentlich möglich ist, wenn alle ja, ein gemeinsames Wertekonstrukt haben und wissen, wir leben hier hervorragend in Freiheit. Wir können uns alle glücklich schätzen in Deutschland. Ja. Und hier müssen wir alle anpacken und nicht jeder nur in seinem Kosmos verharren. Und das ist mir gestern, das fällt mir jetzt einfach ein, weil ich so eine gemeinschaftliche Grundlage, wir darüber sprechen. Und so einen Ruck, den brauchen wir, glaube ich.
Genau, ich glaube tatsächlich, wir brauchen gemeinsame Werte, gemeinsame Ziele und müssen dann gucken, dass wir ins gemeinsame Handeln kommen. Und genau. Das eben aber auch auf einer Weise, ich würde vielleicht sagen, qualitatives Wachstum. Also nicht nur Wachstum für sich, sondern eben auch versuchen, okay, das Gute in das Neue zu bringen. Aber ja, genau solche Visionen, finde ich, braucht es. Und wenn es jetzt eben nicht mehr diese großen Vordenker gibt und diese großen Lichtgestalten, die, nach denen sich, glaube ich, manchmal immer noch alle irgendwie sehnen.
Dann sind es die Unternehmer.
Dann müssen wir es über, genau, dann sind es eben im Zweifel wir alle, weil wir, und es sind Unternehmerinnen und Unternehmer, weil die Orte, also quasi so wie Wertehubs sind, in denen sie das dann praktizieren können. Genau. Und wo sie da auch wirklich für Sicherheit, für Verlässlichkeit, für Vertrauen sorgen können und damit natürlich einen wirklichen gesellschaftlichen Beitrag leisten. Ja?
Und das sind oft diese Familienunternehmen. Habe ich mit einigen gesprochen und auch vor kurzem mit dem Herrn Kundel von der Renolit SE. Und auch da war ganz viel Beständigkeit, Sicherheit und auch wirklich dieses Thema, auch wenn er im Kunststoffumfeld sicherlich oft kritisiert wird, hat er aber so gute Antworten auch für Nachhaltigkeit gegeben und ist diese eine Sache einfach auch im Gedächtnis geblieben mit der Gurke. Mhm. Ja, sowas Banales. Klar, wir haben die Gurke nicht mehr in Plastik, aber im Gesamten in der Betrachtung ist es einfach ein Witz, weil wir so viel wegschmeißen dadurch, weil die nicht richtig gelagert werden können. Und dieses einmal wirklich dahinter gucken und nicht Populismus zu betreiben, das ist wirklich Zuhören, Dialog, was du ja mehrfach auch schon betont hast. Zuzuhören und zu gucken, was ist wirklich die insgesamt bessere, nachhaltigere Lösung.
Genau. Finde ich total wichtig. Und es stimmt, also es ist auch meine Beobachtung, dass Familienunternehmen oft sehr viel werteorientierter aufgestellt sind und dass denen auch von vornherein wichtig ist, dass die Werte bleiben, die mit der Familie verbunden worden sind. Und ich finde, es ist schön, wenn dann Menschen hier sagen, okay, es gibt, ne, wir bleiben ein bisschen agil und finden schon auch neue Themen wichtig und neue Modelle wichtig und neue Produkte wichtig, aber wir wollen trotzdem ein Wertefundament behalten. Genau.
Ja, jetzt sind wir ziemlich durchgaloppiert durch das Thema.
Ich habe auch das Gefühl.
Ja, und ich habe jetzt auch, aber ich habe jetzt auch keine, ich habe jetzt noch einen Punkt, der sicherlich das Thema Kommunikation und KI, künstliche Intelligenz, wie sie hier sich auch einmischt, nenne ich jetzt mal, in dem Bereich. Und da warst du, glaube ich, auch beteiligt an einem kleinen Trendanalyse vom BVIK und hast dazu etwas geschrieben zu dem Punkt 3. Einfach, da geht es um Digital Trust.
Ja.
Mit der Verbreitung von KI wird ethische Kommunikation zum Erfolgsfaktor. Mhm. Unternehmen müssen einen ethischen, verantwortungsvollen Umgang mit KI sicherstellen und ihre Prinzipien und Aktivitäten glaubwürdig gegenüber den Stakeholdern kommunizieren. Unternehmen, die Digital Trust genießen, sind auch wirtschaftlich erfolgreicher, wird hier behauptet.
Wird behauptet.
Aber das ist ja, glaube ich, wirklich die nächste Stufe, die auf uns zurollt, wo wir mittendrin sind. Mhm. Wie kann ich hier noch auch wirklich meine Eigenständigkeit behaupten.
Ja, ich finde, das ist ein total wichtiges Thema und es gibt auch sehr gute Studien dazu zum Thema Digital Trust, die man sich mal anschauen kann und sollte, weil da auch klar wird, dieses ethische Thema Trust und so weiter, softes Thema, hat ganz harte wirtschaftliche
Relevanz.
Genau. Mhm. Und ich, also 40% aller KonsumentInnen entscheiden zum Beispiel nach Trust oder werden auch, wenn sie das Gefühl haben, mit ihren Daten wird hier nicht ordentlich umgegangen, beenden eine Kundenbeziehung. Im B2B-Bereich ist es ein bisschen weniger. Aber ich finde, da ist, ich weiß nicht, ob ich das sagen darf, das habe ich tatsächlich noch nicht gesagt, aber ich probiere es einfach in Wahrhaftigkeit. Ich finde, da gibt es zum Beispiel ein ganz gutes Beispiel aus China. Die Chinesen, es gibt ja manche chinesische Firmen, die den deutschen Markt, Marketingmarkt sozusagen besonders gut fluten, weil sie durch KI, die besonders gut Daten auswertet, also Leute genau an ihren Bedürfnissen im Prinzip targetet. Ja? Und zwar wirklich überall. So, und da falle ich vielleicht einmal drauf rein oder zweimal auch auf so eine Firma, die, und das bin ich zum Beispiel auch, ich bin auf so eine Firma reingefallen, die sich als nachhaltig ausgegeben hat, im schwachen Moment, als ich auf einer Nachhaltigkeitskonferenz war abends und noch Weihnachtsgeschenke gebraucht habe, hat mich diese Firma sozusagen getargetet. Es hat sich herausgestellt, es ist einfach kein deutsches, und obwohl das irgendwie, ich sage jetzt nicht den Namen, aber es klang sehr nach deutschem Unternehmen. Im Impressum, wo ich natürlich drauf gucke, stand auch eine deutsche Anschrift. Und es war weder ein nachhaltiges Unternehmen noch ein deutsches Unternehmen. Es war einfach völliger Schrott. Und sowas passiert dir dann mal, aber dann ist auch vorbei. Ja? Also wenn du sozusagen, wenn das Produkt oder die Firma mit dem digitalen Eindruck nicht übereinstimmt, dann wirst du im Zweifel skeptischer in der Zukunft und bist kein weiterer Kunde dieser Firma mehr. Und insofern ist es schon sinnvoll, KI-Anwendungen und vor allen Dingen eben auch Datennutzung so anzuwenden, dass Menschen sich nicht irgendwie getäuscht fühlen müssen, sondern im besten Fall, dass sie sich besser verstanden fühlen. Wenn wir die ganzen Micro-Segmenting sozusagen Tools und so weiter ernst nehmen und unsere Kundinnen und Kunden besser verstehen lernen in ihren Bedürfnissen, nicht besser manipulieren lernen, sondern besser verstehen, was brauchen die, in welchen Rhythmen wollen die gerne angesprochen werden und so. Wenn wir also solche Tools nutzen, dann ist es gut. Aber wenn wir sie nur dazu nutzen, um besseren Anschein, kurzfristigere Absitze zu machen, also dann finde ich, wird KI halt benutzt, aber nicht zum Besseren sozusagen. Ja, kann man machen, aber ob das langfristig ein gutes Geschäftsmodell ist, das wage ich schon sehr zu bezweifeln.
Ja, glaubst du, dass neben dieser Medienkompetenz, die wir natürlich auch, wenn wir jetzt gerade hier nach Heilbronn gucken, auf die Experimente hatte ich ja auch mit der Bärbel Renner im Podcast und hier natürlich auch dieses Thema, ja, was ist KI? Da ist jetzt ein neuer Pavillon entstanden, wo man natürlich einfach mal so die verschiedensten Facetten kennenlernen kann, auch in Praxisanwendungen. Also einerseits ist ja die Medienkompetenz, die wir brauchen, um überhaupt dann Rückschlüsse zu ziehen, bewerten zu können. Und andererseits frage ich mich natürlich, wann macht es vielleicht Sinn, dass ich meine Daten wirklich gerne zur Verfügung stelle, einem vertrauensvollen Partner, der mir dann genau diese Services ermöglicht. Weil eigentlich möchte ich ja gar nicht erahnt werden, irgendwo verführt werden, sondern ich will den Nutzen haben. Genau. Und dazu muss ich etwas preisgeben.
Ja.
Und da, glaube ich, sind wir ja immer noch auf einem großen Feld. Wann bin ich mit Daten so, dass ich gerne sie in einen vertrauensvollen Partner weitergebe, der damit vertrauensvoll umgeht und mir aber diese Services bringt, die du dann auch gerne annimmst.
Also wir hatten jetzt am Weltethos-Institut vor einer Woche den Professor Kirchschläger zu Gast, der auf UNO-Ebene für die, jetzt kriege ich es glaube ich nicht zusammen, aber IDA, also sozusagen, ich glaube, International Database Agency geworben hat und jetzt auch den Preis dafür bekommen hat. Das heißt, es wird sie wahrscheinlich geben, diese Agentur für Menschenrechte in den KI-Geschäftsmodellen. Und die werden schon auch, glaube ich, regulatorisch aktiv werden irgendwann. Und dann wird es auch sowas geben wie die Möglichkeit, überhaupt abzufragen, ob ich will, dass meine Daten, wenn ich sie bei ChatGPT eingebe, das wird vielleicht kostenpflichtig sein, diese Funktion, aber dass die dann nicht dazu genutzt wird, diese KI weiter zu trainieren, zum Beispiel. Wenn ich jetzt sage, weiß ich nicht, ich mache Texte über Weltethos und will aber jetzt nicht die ganze Zeit, dass meine Texte diese KI füttern oder so. Ja? Also es ist ja im Prinzip mein Intellectual Property, das ist, dass ich zumindest wählen kann. Also was geschieht mit meinen Daten, wie weitreichend werden diese Daten genutzt und so weiter, das wäre schon mal wichtig. Und manche Dinge, glaube ich, werden wir noch nicht ganz, also nicht mehr einfangen können. Also das ganze Thema Deepfakes und so weiter, da habe ich, also überhaupt Generative AI ist, sehe ich irgendwie sehr ambivalent, weil ich einerseits finde, da gibt der Mensch auch irgendwie so ein bisschen seine besten Skills auf, kreativ zu sein, denken zu können, schreiben zu können. Und gibt sie an eine Machine Learning Einheit ab, die das eigentlich nicht auf dieselbe Weise kann.
Ja gut, das Thema ist sicherlich auch eine Reise für sich, aber wenn wir nochmal auf Kommunikation zurückkommen und wie eine Marke so seine Deutungshoheit sichern kann in dem Umfeld. Ich weiß nicht, wo ich es bei dir gelesen habe. Ich habe mir nur mal hier noch notiert, Future Telling, wie Geschichten den Weg in die Zukunft weisen.
Ah ja, das ist eine Veranstaltung bei unserem
Weltethos-Institut. Das war eine Veranstaltung, gut, dass du es weißt jetzt genau. Aber ich fand einfach dieses Thema durch die Beschreibung der eigenen Zukunft,
ja,
zu zeigen, was mein Weg ist,
ja, ja, ja,
was ich beschreiten,
ja,
will.
Voll.
Das finde ich ganz stark.
Ja,
das ist für mich Unternehmenskommunikation 2.0 oder 5.0 oder wie auch immer.
Ja, und das passt auch wieder zu dem, was du gemeint hast. Wir brauchen irgendwie wieder sowas wie eine gemeinsame Vision oder, ja, ein gemeinsames, genau, Ziel. Ja, klar. Also ich finde auch, das fehlt so ein bisschen auch im Bereich Nachhaltigkeit. Ja? In welcher Welt wollen wir denn eigentlich, genau, leben? Und nicht, was muss alles gespart werden, was muss alles weg, was darf alles nicht mehr, sondern wie wollen wir, also unter den ganzen gegebenen Bedingungen, was wollen wir dann schaffen? Was, mhm, wollen wir schaffen? Und von dorthin zu gehen auf Geschichten, die wir noch schreiben wollen, mhm, finde ich, ist ein schöner Ansatz. Da würde ich trotzdem immer finden, dass da darf Logos natürlich nicht fehlen. Also es darf nicht nur
fiktiv sein.
Ja, es muss schon auch begründet eben sein.
Ja, okay. Im Vorfeld hast du mir erzählt, dass du auch öfters jetzt in Heilbronn bist hier.
Ja, das stimmt. Das stimmt.
Das ist eine und das hätten wir ja, als wir uns vor einem Jahr kennengelernt haben, nicht gedacht. Mhm. Aber jetzt bist du auch an der Hochschule, oder was machst du?
Genau, ich mache jetzt an der TUM Heilbronn zusammen mit Kollegen, ja, es sind nur Männer, mit Kollegen Seminare am Campus der TUM Heilbronn hier. Und zwar zum einen zum Thema Management und Ethics, mhm, und Intercultural Communication. Das ist so mein Teil da. Und dann auch noch zum Thema Rhetorics and Storytelling, Introduction to Theory and Practice. Also da geht es ein bisschen um eben rhetorische Methoden, Techniken, aber auch Theorien und Storytelling-Techniken, was manchen, die so sehr im Informatikbereich oder im Managementbereich agieren, total wichtig ist und irgendwie eine schöne Ergänzung. Und wir wollen, das sind ja also wahnsinnig engagierte und kluge Studierende aus aller Welt hier, muss ich echt sagen, erstaunt mich immer wieder und die saugen diese Themen Wirtschaftsethik und Kommunikationsethik wirklich enorm auf und das sind Future Leaders. Also, ja, das heißt, die bringen das dann auch irgendwie in ihre Arbeitsumgebungen ein und das ist zum Beispiel auch was, was mir Hoffnung auf die Zukunft gibt.
Ja, das ist ein guter Bogen. Und was, wie siehst du sonst auf Heilbronn? Was ist das für dich? Ist das hier eine Wissensstadt, KI-Hochburg, Bildungscampus der Zukunft oder wie würdest du es beschreiben, was in Heilbronn passiert gerade?
Ja, also ich finde, also ich muss gestehen, dass ich in Heilbronn noch nie war, als es noch Heilbronx hieß.
Ja, okay.
Okay. Das kann ich also offen sagen. Ich komme eigentlich aus München und hatte gar keine Ahnung von Heilbronn. Aber ich habe mir sagen lassen, dass das eine Stadt ist, vielleicht, wenn ich, wo ich schon sogar Superlative gehört habe, die sich so enorm gewandelt hat und auch immer noch sich im Wandel befindet. Und tatsächlich erlebe ich Heilbronn als eine Stadt, in der viel Potenzial zu finden ist und Zukunft unbedingt gestaltet werden möchte. Und das finde ich einfach ein total spannendes Reallabor. Also das finde ich irgendwie schön, dass es diesen Ort gibt, wo wirklich Menschen aus, wir haben jetzt gerade in unserem Seminar 17 Nationalitäten.
Mhm.
Und das sind richtig kluge Leute, die sich alle auch für europäische Werte und europäische Kultur und ethische Grundlagen und so interessieren. Und die aber auch hier wirklich top of the top sind, wenn es dann am Ende darum geht, irgendwie in Managementbereiche oder in KI-Entwicklung zu gehen, die super interessante Ideen haben und so sprudeln vor Innovation. Und das, finde ich, ist also natürlich eine maximale Chance. Wo ich aber auch schon finde, dass es ganz gut ist, dass sie diese ethischen Aspekte eben auch lernen und mitnehmen und sich dann eben schon früh anfangen zu fragen, wie kann man es eigentlich verbinden? Business und Ethics.
Klasse. Und das macht dir auch persönlich Mut für die Zukunft?
Total.
Oder was noch?
Also mein Sohn macht mir ganz persönlich auch Mut. Ich finde, der ist ein großartiges Kind. Ich feiere den und das sage ich natürlich nicht ganz objektiv, aber ich feiere den. Und ich muss auch sagen, diese Studierenden, die mit welcher Leichtigkeit und welchem Anspruch an sich und auch an ihre Umgebung sie versuchen, das Beste aus sich rauszuholen, finde ich, also habe ich Hochachtung vor. Und ich glaube, wir haben noch einiges vor uns als Region, als Land, als Europa, als Welt. Aber es macht mir irgendwie Mut, dass es wirklich richtig viele kluge und richtig viele gute Menschen gibt, Man muss nämlich nicht nur klug sein, sondern vor allen Dingen auch manchmal einfach
Mensch bleiben.
Einfach Mensch bleiben, genau.
Gibt es ein Zukunftsprojekt für dich, ein persönliches, wo du teilen möchtest?
Ja, also ich bin ja, oh Gott, wenn das jetzt wieder meine Leute aus München hören. Also ja, ich will, glaube ich, tatsächlich mein inneres Landei, also ich bin Stadtkind und ich glaube, ich möchte mein inneres Landei pellen und mich immer weiter aufs Land begeben.
Okay.
Auch, weil ich tatsächlich der Meinung bin, dass das Menschen wie mir, die eben in so einer größeren Stadt aufgewachsen sind und eigentlich ein bisschen abgekapselt sind von der Natur, ganz gut tut, zu merken, wie sehr wir auch von ihr abhängen.
Mhm.
Das ist ein Zukunftsprojekt und ansonsten Weltethos.
Wunderbar.
Responsible Communication.
Also wirklich vielen lieben Dank, Anna. Das war wirklich eine spannende Reise. Also wir haben dein Kernthema natürlich in die Mitte gestellt, aber auch viele Facetten von dir kennengelernt. Mir hat es großen Spaß gemacht. Also
mir auch.
Vielleicht hast du noch das ein oder andere, was du uns mitgeben möchtest, aber sonst schon mal vielen lieben Dank.
Also eins werde ich auf jeden Fall mitgeben, nämlich, dass ich euch gerne weiterhin beobachten möchte, weil ich finde tatsächlich, also die Wärme und die Herzlichkeit und auch die Professionalität, die mich hier empfängt.
Trotz meines Stotterns am Anfang, wunderbar. Das freut mich, weil nachdem du gesagt hast, wir haben ein lockeres Gespräch, wusste ich nicht, oder wollen wir doch das eher auf der philosophischen Ebene führen, ist mir heiß und kalt geworden. Ja.
Ach, nee. Ich finde das schön und ich will gerne jetzt natürlich auch, weil ich öfter in Heilbronn bin, einfach informiert bleiben, was ihr so macht.
Bleiben wir im Gespräch.
Klasse. Und freue mich im Gespräch, im Dialog zu bleiben.
So machen wir das. Vielen Dank.
Danke dir.